Frechter fand sich zu ihnen. Sehr angenehm, dachte Käthe, sie fand ihn gut aussehend. Kochius, Verlagschef der Berliner Rundschau, sehr blond, sehr feudal, ging vorbei. Er begrüßte Miermann, Frechter stellte sich dazu. Miermann stellte ihn vor. »Ah ja, sehr angenehm«, sagte Herr Kochius. »Sie haben dieses Buch zusammengestellt. Sehr angenehm.« »Ja«, sagte Frechter, »ich habe dieses Buch eingeleitet.« »Natürlich eingeleitet, natürlich, natürlich. Ich sagte das nur so hin, zusammengestellt. Ich las die Einleitung, vorzüglich, hochinteressant. Man liest viel zu wenig von Ihnen, Herr Frechter.« »Ich schreibe größere Sachen und beschäftige mich zurzeit mit Organisationsfragen des Zeitungsgewerbes.« »So, so, ja, das ist ja interessant, ja. Auf Wiedersehen, Herr Frechter.« »Auf Wiedersehen, Herr Kochius. War mir eine große Ehre, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben.« Frechter strahlte. Miermann war verstimmt. Sie gingen zusammen fort. Frechter sagte, dass Käsebier ein Kleinbürger sei. »Was verlangen Sie von einer kapitalistischen Kunst?« sagte Käthe. »Ganz recht«, sagte Frechter. »Ich verstehe nicht, wieso ein Volkssänger kapitalistische Kunst machen kann«, sagte Miermann. »Unser guter Miermann ist ein Romantiker«, sagte Käthe. »Ja, leider«, sagte Frechter. »Käsebier ist ein Privatmensch, Bett und ein bisschen Sorgen.« »Dieser Mensch hat doch keinen Elan, keine revolutionäre Ader. Er hätte die schauspielerischen Fähigkeiten für ein zündendes politisches Kabarett, aber er bleibt im alten Trott stecken«, sagte Käthe. Miermann erzählte, dass Augur tatsächlich für seine großen Aufdeckungen nur 30 Mark bekommen habe. »Was verlangen Sie vom Kapitalismus?« sagten Käthe und Frechter auf einmal und sahen sich entzückt an. Miermann sagte, es handelt sich um eine unanständige Firma. Sie sehen die Dinge immer unter zu kleinem Gesichtspunkt. Der unsentimentale Kapitalismus ist mir lieber als der sentimentale, sagte Käthe. Mit Recht, sagte Frechter. Ich kann aber nicht mehr laufen, sagte Käthe. Frechter rief ein Auto. »Ich fahre auch. Darf ich Sie nach Hause bringen?« Er rief ein Auto. Käthe stieg ein. Frechter folgte. »Auf Wiedersehen, mein Süßer«, sagte Käthe und winkte Miermann zu, der allein in der dunklen Dorotheenstraße stand. Miermann ging weiter, immer weiter die Dorotheenstraße entlang, bis fast ans Brandenburger Tor. Mit Frechter fährt sie davon. Dieser Salonkommunismus, dachte Miermann plötzlich mit Hass, diese tiefe Verachtung des Menschlichen, diese Herrschaften, die einen ungeheuren Betrieb machen, die besten Posten wollen, unschöpferisch sind und unser einen noch dazu dumm machen und als dumm verlachen, persönliche Unbescheidenheit als revolutionärer Elan. Miermann lachte. »Wer lacht da?« sagte Golisch, der mit Öxli die Dorotheenstraße entlang kam, im Tone eines alten Hofschauspielers. »Wir wollen noch zu Siechen gehen.« »Gut«, sagte Miermann, »mir ist alles recht.« »Lieber zu Hut«, sagte Öxli, »dort gibt es einen wunderbaren 21er.« »Gut«, sagte Golisch, »schlürfen wir ein paar Becher, der Meister aber befiehlt.« Miermann sagte, »mir ist zwar mehr zum Gegenteil vom Trinken, aber wenn mein Sohn Golisch meint...« Golisch sagte, »ich fand Käsebier wunderbar.« »Ein großer Künstler«, sagte Öxli. »Er hat das Suchen und das Sehnsüchtige, das Schalkhafte, den Spott, die Heiterkeit, das Glück, den Schmerz. Er hat alles, was unaktuell ist und ewig. Seine Stimme ist natürlich nichts.« »Er kommt geradewegs von Glasbrenner und Kalisch her. Aber Herrn Frechter ist er plötzlich nicht revolutionär genug«, sagte Miermann. »Wer ist Frechter?« sagte Öxli. Der kommende Mann, sagte Golisch. Es kann schon sein, sagte Miermann bitter. Aber wenn niemand mehr von Frechter weiß, wird man immer noch Miermann lesen, sagte Golisch. Dann wenigstens von Miermann singen und sagen, sagte Miermann. Und dann gingen sie zu Hut und tranken erst einen 21er Niersteiner und dann lieb Frauenmilch. Es war 3 Uhr morgens, als Miermann nach Hause kam, Kaffee trank, der immer bereit stand und seine Kritik schrieb. Am 15. April war Gesellschaft bei Margot Weißmann. Die Einladung lautete auf 8 Uhr. 7:30 heißt in Berlin 7:30. 8 Uhr heißt 8:30. In der Garderobe war es sehr eng. Die Mädchen nahmen die Pelze ab und gaben Nummern. Die Herren hatten als Uniform Otterkragen auf den Mänteln und innen ganze Herden von Nerzen und Bisamen. Einige von den Damen trugen Brokatmäntel. Sie überlegten einen Augenblick, aber dann ließen sie sie in der Garderobe. Nur eine ältere Sängerin nahm ihn mit hinein. Schon in der Garderobe begann die Enttäuschung. Teddy Muschler hatte tagelang mit der Glauka telefoniert. »Ich bin außer mir. Ich habe noch nicht das rosa Georgette. Ich bitte, wo es auf den Sommer geht und ich heute Abend bei Frau Konsul Weißmann eingeladen bin. Soll ich denn immerzu in dem schwarzen Tüll herumlaufen? Was denken Sie sich denn? Eine so gute Kundin. Ich war mit Ihrem schwarzen Spitzenkleid im Fashion abgebildet. Ich schicke Ihnen die Fotografie und da lassen Sie mich warten. Also heute noch? Lassen Sie mich überlegen. Halb drei Déjeuner, um 5 bei mir Bridge. Also kommen Sie etwa um 2:30. In einer halben Stunde müssen wir aber probiert haben. Und um 7 Uhr muss geliefert sein. So hatte Frau Muschler telefoniert, aber schon in der Garderobe begann die Enttäuschung. Nicht nur für Frau Muschler. Eine Frau allein ist immer schön. Aber viele, das bietet Schwierigkeiten. Vor dem Spiegel zu Hause ist alles bezaubernd. Rosa mit Perlen gepudert vor dem häuslichen Toiletttisch, sagt jede Eva sehr gut zu sich selber. Aber dort übertraf die schwarztaftene Messalina Käthe sie weit und gar erst der hellblau gerüschte Tülllampion Hannelore. Aber schlimmer, die Hälfte trug rosa. 30 Frauen dachten, Rosa war ein Missgriff. Frau Muschler dachte, nie wieder Glauka. Auf einem kleinen Tisch lagen die Tischführungskarten. Herr Doktor wird gebeten, ausgerechnet die? Warum eigentlich? Ganz falsch taxiert. Aber gut, es wird schon gehen. An der Wand hing der Plan der Tischordnung. Ich gehöre zur 2. Garnitur, dachte der Dr. Krone. Aber dafür habe ich die Frau Muschler zu Tisch, deren Mann am Tisch des Ex-Ministers sitzt. Sie wird mich wegen ihrer Nerven fragen und dann zum Professor gehen. Ein paar ganz junge Frauen gingen in Schwarz, auf Dämon angestrichen. Sie suchten das Abenteuer auf dem Hintergrund des eigenen Mannes. Sie wussten, gute Bürgerinnen seit der Großmama, dass dies das Angenehmste ist. Aus der großen Liebe wird doch die Bohème. Papa stand neben Mama. Unserem Suschen hätten sie auch jemand anders zu Tisch geben können als den Otto Peter, der nichts hat und nichts kann. Mama sagte zu Papa, ich werde auf alle Fälle den Klaus Waldschmidt einladen, der einmal die Berliner Tageszeitung bekommt. Man muss es den jungen Leuten mundgerecht machen. Die Tische waren mit rosa Nelken und Silberbändern dekoriert. In der Mitte stand auf jedem Tisch eine weiße Porzellanfigur. Das Geschirr hatte einen breiten, matten Goldrand. So hatte man es 1912, als Margot heiratete. Frau Muschler sah, dass Margot neues Silber hatte. Sie hatte, wie Muschlers auch, Chippendale bisher gehabt. Nun hatte sie ganz Glattes, Modernes bekommen. Merkwürdig, wo Margot doch sonst nur für Stilsachen war. Es begann mit Rheinsalm und Sauce Périgord. Rot oder weiß, sagte der Lohndiener von der Geflügelcremesuppe ab. Frau Muschler sprach mit dem Doktor von Käsebier und seiner Wirkung auf ihre Nerven. Nach Tisch wurde musiziert. Die jungen Mädchen sahen zu, dass sie in die Nähe der Herren kamen. Der Lebenskampf ist schwer. Margot Weismann sang »Auf, hebe die funkelnde Schale, gefüllt mit Wein« und sah dabei den Marchese an, der herrlich aussah, groß und schwarz und dabei schlank. Er war katholisch und verheiratet, und seine Frau war bei vielen Kindern in Spanien geblieben. In einer Ecke stand der bekannte Kunsthändler, er sprach mit Oppenheimer. Oppenheimer sagte, »Ich ärgere mich sehr, dass ich damals so lange wegen des kleinen Pissarro gezögert habe. Kassierer hat ihn jetzt doppelt so hoch an Herrn von der Mand verkauft. Die zwei Kakemonos habe ich nun doch dem Museum abgelassen, da mich China nur noch vor der Sung-Periode interessiert. Dafür habe ich den Géricault an die Wand gegeben. Prima Stück. Sehr billig. Aus Paris. Man kann doch leider keine deutschen Bilder aufhängen. Übrigens, was sagen Sie, dass der gute Georg versteigern lässt? Französische Quattrocento-Bilder. Schrecklich, nicht? Außerdem soll ein Chippendalescher Stuhl versteigert werden. Die Lehne ist nachgewiesen echt. Allerdings die Vorderbeine werden angezweifelt. Mindestens das linke. Ich würde ihn trotzdem zu den meinen stellen. Man hat mehr Konzessionen gemacht in den letzten Jahren. Frau Muschler trat hinzu und sagte, »Ich habe neulich eine erstklassige frühe Steingutschüssel erwischt. Weißblaue Manier. Ich begreife ja die gute Margot nicht mit ihren Tangpferden.« »Ja«, sagte Oppenheimer, »Regimenterweiß würde ich sie bei mir nicht aufstellen, trotzdem sie sehr gute Exemplare hat.« Otto Peter lauschte einem Gespräch von älteren Damen. »Die Frauen sind zum Leiden geboren«, sagte die eine. »Erst verlassen einen die Männer und dann die Söhne.« »Ja, man bleibt einsam zurück.« Otto Peter sagte, »Und wir haben es auch schwer. Man möchte jemanden haben, mit dem man reden kann, aber man findet niemanden. Nur immer studieren, es ist sehr schwer ohne ein Echo. Und gar mit den Frauen. Unser Eins hat doch Verantwortungsgefühl. Man kann sich nicht trauen.« Die süße Hannelore im hellblauen Kleid wurde nicht beachtet. Der Vater sagte, »Eine Ungezogenheit von diesen jungen Gecken.« Der Freund des Doktors Schrade hatte zwar seine Wechselschulden bezahlt, aber er suchte jetzt schon 4 Monate nach Stellung. Er wollte hier Verbindungen anknüpfen, aber er hatte bereits einen gebeugten Rücken. »Er sieht untüchtig aus«, sagte Waldschmidt zu Kochius. »Ja, gewiss, durchaus«, sagte Kochius. Eigentlich blieb ihm nur der Strick. Das schöne und reiche Fräulein Camilla liebte den Doktor Krone, der schwer hinkte von einem Granatsplitter im Kriege her, aber er ging nicht zu ihr, obwohl er sie sehr gern hatte, sondern zu der hässlichen und armen Gerda, der Turnlehrerin von Margot Weismanns Töchterchen, denn er war sehr stolz. »Käsebier«, sagte er zu Gerda, »ist ein Genie der Heiterkeit. Die meisten Menschen rechnen zur Kunst nur das Tragische, mir steht das Heitere höher.« »Camilla verliert jetzt sehr«, sagte die alte Frau Frechheim, die Mutter von Teddy Muschler. Fräulein Dr. Kohler stand allein. Meier hatte wieder nicht angerufen und heute Abend abgesagt, und sie hatte sich ein neues Kleid für 200 Mark gekauft, wo nun Herr Powitzer vielleicht doch kündigte wegen des Hundes. Der Clou des Abends, der 40-jährige industrielle G. Geiger von Graden mit der berühmten Ostasiensammlung kam auf sie zu. »Es ist Ihnen wohl ein bisschen zu turbulös«, sagte er. Oh nein, sagte sie beglückt. Sie sind nervös, sagte er. Ich bedauere nicht, so viel mit Ihnen zusammen sein zu können, wie ich dies wohl gewünscht hätte. Er führte sie in den Wintergarten. Hier ist es kühl und ein Ruhebett, sagte er. Komisch, dachte sie. Warum sagt er nicht Sofa? Sie ließ sich nieder. Er setzte sich ihr zu Häupten und legte ihr beide Hände unter den Kopf. Weibliche Zärtlichkeit lag in dieser Geste, bestrickend bei diesem ruhigen Mann in großer Stellung mit einer Ostasiensammlung. Sie streckte sich, sie war lautlos, von draußen tönte Musik. Sie waren eine Insel. Seine Finger glitten leise über ihren Arm. Nach ein paar Minuten stand sie auf. »Ist Ihnen nun besser?« Sie nickte wortlos. Die Mädchen trugen Obstsalat und Teller und Löffel herum. In der Bibliothek, italienische Renaissance, wo die Liköre standen, hatten sich die Herren zusammengefunden. Waldschmidt, der im Reichswirtschaftsrat war, sprach über die Lage, die anderen hörten zu. »Wir sehen noch lange nicht schwarz genug«, sagte er und nahm einen Hennessy. Einer sprach über Bismarck und Ebert. Er war jung und glühend und Sozialist. »Die Leistung Eberts, der uns aus dem Chaos herausgeführt hat, ist größer als die Bismarcks. Im Taumel über einen siegreichen Krieg, da bringt man alles zustande.« Frechter war da. Niemand wusste, wieso er eingeladen war. Er sprach von den Eindrücken seiner letzten Amerikareise. »Maschinen«, sagte er, »Maschinen, Hände sparen, Rationalisierung, das Dreifache wird drüben geschafft, und dann klagen sie hier über schlechte Wirtschaft. Und dabei geht's den Leuten nicht schlecht. Ich bin da neulich in ein Kino gegangen, Sonnabend in der Frankfurter Allee, überfüllt, sag ich Ihnen, überfüllt und alle gut angezogen.« Waldschmidt sagte, »Unser Herr Doktor ist noch ein junger Heißsporn, allzu scharf macht schartig. Wir wollen doch zugeben, dass der Arbeiter jede Konjunktur zuerst spürt.« »Selbstverständlich«, sagte Frechter, »aber mit Sentimentalität ist nichts getan.« Er hielt nichts von Verständnis. »Recht behält die beste technische Methode. Amerika ist Trumpf. Sie werden doch kein Maschinenstürmer sein, Herr Waldschmidt?« »Ja«, sagte Kochius langsam, »da erlaubt man so einen Potjemkin-Film. Da ist man gegen Schmutz und Schund. Ja, müssen wir denn nicht unsere Kinder schützen?« »Aber Ihre eigene Zeitung!« »Mir, Mann«, lachte Waldschmidt. »Ja«, sagte Kochius, »leider. Ich bin anderer Ansicht als mir, Mann. England hat auch den Potjemkin verboten.« »Wir verstehen ja nicht zu regieren«, sagte Frechter. Der alte Zyniker Waldschmidt sagte, »die Leute brauchen Orden und Titel. Sie können in Bayern fast schon jeden Prokuristen mit Herr Kommerzienrat anreden, und das Resultat ist, dass die Leute zufrieden sind.« Der stellungslose junge Mann wollte etwas sagen, aber Frechter ging mit Kochius abseits und sagte, »auch die Organisation der Zeitungen ist in Amerika ganz anders. Große Räume, 50 Schreibmaschinen in einem Saal, alle in einem Saal. Übersichtlich.« Kochius sagte, Ja, ich finde das ausgezeichnet.« Frechter sagte, »bunter muss eine Zeitung sein. Bunter, wissen Sie? Einmal das Feuilleton als Spitze, einmal ein Mord, einmal Politik, aber nicht immer Politik. Das will ja kein Mensch lesen.« »Ja«, sagte Kochius, »ja, ganz richtig.« »Und Bilder«, sagte Frechter, »jeder Artikel erstklassig illustriert.« »Wir fangen jetzt schon an, Zeichnungen zu bringen«, sagte Kochius. »Aber nicht Zeichnungen. Wozu Zeichnungen? Fotografien. Technik ist Trumpf. Mechanisierung. Warum soll die Berliner Rundschau weniger Auflagen haben als die Berliner Tageszeitung? Mit Geist lockt man keinen Hund vom Ofen. Geist, wer will Geist? Tempo, Schlagzeile, Sensation, das wollen die Leute. Amüsement. Jeden Tag eine andere Sensation, groß aufgemacht. Ach, ich könnte schon Schwung in eine Zeitung bringen. 3 Ausgaben. In ihrer Zeitung zitieren die Leute noch lateinisch. Vorne auf die erste Seite. Deutschlands Welthegemonie. Schmeling siegt. Eine Frauenzeitung will ich jetzt machen. Eine Kosmetikseite, eine Schneiderseite und Gesellschaftsberichte mit Nennung aller Namen, sodass man auch merkt, was man sich so erzählt. Dass Graf Dinkelsbühl was mit der Maya Levin hat, dass Frau Weißmann den Marchese de l'Espinosa bei sich sah. Kochius lachte. Gut, sehr gut. Wer wird die Zeitung verlegen? Ich denke, Rüdger. Ich würde gern was mit Ihnen zusammen machen. Wir müssen das Blatt umorganisieren. Ganz recht, im alten Trott geht's nicht mehr. Sie müssen einen Rundflug der Berliner Rundschau machen. Sie müssen das schönste Berliner Bein prämieren. 1000 kleine Häuschen. Eine Schwimmkonkurrenz mit Auszeichnungen. Der treueste Blindenhund der Berliner Rundschau, der letzte Droschkenkutscher der Berliner Rundschau, die elegantesten 50 Berliner Stenotypistinnen müssen abgebildet werden, die ältesten Berliner Köchinnen, die erfolgreichsten Autofahrerinnen. Sie müssen in alle Kreise kommen. Der Zeppelin darf nicht mehr Zeppelin heißen, sondern Berliner Rundschau. Waldschmidt trat dazu. Er sagte, sprechen Sie von Zeitungen? Sie wollen Reklame machen. Hat gar keinen Sinn. Ich habe mal bei allen abgesprungenen Abonnenten meines Süddeutschen Blattes nachfragen lassen, weshalb sie gekündigt hätten. 90% haben geschrieben, beim Echo bekämen sie 3-mal so viel Papier und sie seien Gemüsehändler oder so etwas Ähnliches und sie brauchten Papier. 5% sagten, sie lesen das Echo wegen des schönen neuen Romans. Und 5%, es können noch 2% gewesen sein, waren mit der Haltung des Blattes unzufrieden. Wenn Sie den Leuten leeres Papier liefern statt bedrucktes, ist Ihnen viel lieber.